Schön, dass ihr am Start seid am Karnevalssonntag. Karnevalssonntag ist immer sehr besonders bei uns in der Kirche. Es kann alles passieren und vielleicht wird es auch passieren. Vor einigen Jahren hatten wir am Karnevalssonntag, waren wir auch hier im Holiday Inn. Und es war ein besonderer Sonntag, weil draußen war Sturm und große Kräne drohten, auf das Gebäude zu stürzen. Und wir durften uns nicht in diesem Raum aufhalten. Das heißt, wir wurden alle, kurz vorm Gottesdienst kam die Feuerwehr rein und sagte, ja, können Sie bitte alle ins Foyer gehen? Keiner darf sich hier aufhalten, weil die Sorge hatten, dass der Kran hier auf das Gebäude draufstürzt, hier auf dem Bereich. Und dann haben wir einfach entschieden, wir machen im Foyer einen Gottesdienst. Nur das Problem nach dem Gottesdienst war, wir durften nicht raus. Und da waren wir ein bisschen länger hier, durften hier noch Mittagessen und so, hatten eine gute Zeit gehabt. Also, Karnevalswochenende kann alles passieren und wird vielleicht auch passieren. Und mein Gebet in der Vorbereitung war, dass das, was passiert, dass Gott an den Herzen arbeitet. Ich habe letzte Woche am Campus Süd gepredigt und hatte auf dem Herzen, diese Predigt am Campus Süd auch hier in der Stadtmitte noch einmal zu bringen, weil ich glaube, dass eine Botschaft ist, die wichtig für uns ist. Wir sind im Teil 2 unserer Predigtserie Save the Date. Und die Formulierung Save the Date wird immer wieder verwendet, um potenziellen Gästen zu informieren, hey, ein besonderes Ereignis steht an, wie Hochzeit, Jubiläum, eine große Feier und das solltest du nicht verpassen. Und wenn es um unsere Beziehung geht, unserem Leben, dann ist diese Formulierung auch wichtig, Save the Date. Hey, Beziehungen sind ungemein wichtig für uns, denn Beziehungen definieren unser Leben wie kaum etwas anderes. Sie bringen uns zum Lachen, Beziehungen bringen uns zum Weinen. Ein Motivationssprecher, Jim Rohn, sagte in den 80er Jahren, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Die Bibel formuliert es wie folgt in Sprüche 13, Vers 20. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Und gerade wir Eltern wissen, dass dieser Vers wahr ist und dass der Spruch auch wahr ist, weil wir haben bei unseren Kindern immer darauf geachtet, mit wem bist du unterwegs? Ja, ich bin bei dem und dem. Wer ist das? Kenne ich die? Kenne ich die Eltern? Man fragt nach, weil man möchte wissen, mit wem das Kind die Zeit verbringt, weil wir wissen, Beziehungen sind wichtig und genauso sind unsere Beziehungen wichtig. Und deswegen wollen wir in dieser Predigtserie uns mit dem Thema Beziehung auseinandersetzen und wir wollen lernen, wie Gott sich eigentlich Beziehungen gedacht hat. Und heute geht es um unser Herz. Die meisten Beziehungsprobleme sind zurückzuführen auf unsere individuellen Probleme, die wir in unserem Herzen haben und in unserer Seele haben. Und deswegen müssen wir an uns persönlich arbeiten, bevor wir in eine Beziehung, in einer Ehe starten oder nach einer Ehescheidung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns ganz neu bewusst machen, wir werden geboren als Individuen, wir sterben als Individuen und der Einzige, der wirklich unser Leben erfüllen kann, ist Jesus. Und kein anderer Mensch ist für meine Erfüllung verantwortlich, denn ich weiß nicht, ob ihr es festgestellt habt, aber Schmetterlinge kommen und gehen. Vielleicht kennt ihr die Situation, weil Schmetterlinge sind ja was Besonderes, ja. Es gibt so Situationen, weil, wie man telefoniert miteinander, hey Schatz, hey, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und man merkt, wenn ein Junge verliebt ist, wenn die Stimme höher wird. Mit dem, hey Bro, alles klar? Oder klingt es ihm, hi, alles gut? Und so. Dann ist man unterwegs und man telefoniert und sagt, ja, ich wollte nur deine Stimme hören. Oh, ist nicht schön, ja. Es ist schon echt spät, wir müssen jetzt auflegen. Ah, ich will nicht auflegen. Ja, doch, wir müssen auflegen, ist wirklich wichtig. Okay, wir legen bei 3 auf, okay? 1, dos, oh, du bist aber süß, dos, und 2 auf Spanisch, oh, wie süß, ja, ja, ich weiß, dos, und 3. Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran, ich wollte nicht auflegen, ich wollte ja unsere Beziehung nicht beenden, ah, oh, du bist so süß. Ja, und so Situationen spielen sich da, man ist einfach verliebt und die Schmetterlinge sind da, was der Hammer ist. Und mein Wunsch ist, dass wir, auch wenn die Schmetterlinge vielleicht kommen und gehen, dass wir neu entdecken, was für eine Tiefe in Beziehung ist. Mein Wunsch mit dieser Predigt ist, dass wir neue Heilung für unser Herz und unsere Seele finden. Ich starte mit Hebräer 12, Vers 15. Hebräer 12, Vers 15 ist ein ganz wichtiger Vers. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Wir sollen aufeinander achten. Hat schon wieder was mit Beziehung zu tun. Damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Interessante Formulierung. Die Gnade Gottes ist da, aber wir sind diejenigen, die daran vorbeilaufen können, weil wir es einfach nicht beachten. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und nicht nur uns zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Bitterkeit verursacht nicht nur einen Schaden in unserem Herzen, sondern auch in den Menschen, mit denen wir in Beziehung sind. Deswegen möchte ich heute über Herzschmerz und gebrochene Herzen sprechen. Herzschmerz und gebrochene Herzen. Und dieser Vers, als ich den das erste Mal gelesen habe, hat mein Leben stark beeinflusst, weil ich immer wieder darauf achten möchte, dass mein Herz nicht verbittert wird. Denn was ich festgestellt habe in den 22 Jahren als Pastor, dass egal in was für einem Beziehungsstatus du bist, du kannst immer auch bitter sein. Es gibt einige Leute, die sind Single und bitter. Ja, du hast gut reden, du hast ja einen Partner. Ich bin ja alleine und du kannst bitter werden, weil du hast dir einen Partner gewünscht. Oder es gibt aber auch Leute, die verheiratet sind und bitter. Wo hätte ich gewusst, dass sie so drauf ist, hätte ich die nie im Leben geheiratet. Verheiratet und bitter. Und dann gibt es die Leute, die geschieden sind und bitter. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passiert. Ich hätte gewünscht, das wäre an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendjemand wieder so vertrauen kann, wie ich da mein Herz aufgemacht habe. Das ist egal, in was für einer Beziehungssituation wir sind. Ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, dass wir bitter werden können. Und wir müssen lernen, Bitterkeit in unserem Herzen zu entdecken und loszuwerden, denn Bitterkeit raubt dir jede einzelne Freude aus deinem Leben. Wenn du dich nicht mit Bitterkeit auseinandersetzt, dann ist es egal, wie gut und tief deine Beziehungen sind, du wirst jede einzelne Beziehung zerstören. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht von Wurzeln der Bitterkeit. Und du brauchst keinen grünen Daumen zu haben, um zu wissen, bevor eine Wurzel da ist, muss es einen Samen geben. Einen Samen der Bitterkeit, der dann anfängt zu wachsen. Wo fängt Bitterkeit an? Bitterkeit fängt meistens mit Situationen an, in denen wir uns beleidigt oder angegriffen fühlen. Und wir haben in diesem Jahrtausend, also wir sind richtig gut da drin, uns ständig angegriffen zu fühlen, für alles und jeden. Und Begriff raus, du hast mich diskriminiert, das ist so Totschlagargument, also da mache ich alle fertig, ne? Wenn wir das rausholen und wir ständig und für alles irgendwie beleidigt sind und sogar für Leute, die uns vielleicht noch nicht mehr kennen. Du kommst auf irgendeinen Raum rein, zu irgendeiner Party, in irgendeinen Gottesdienst und denkst so, hast du gesehen, wie der mich angeguckt hat? Der hat irgendwas gegen dich. Du, ich glaube, der hat noch nicht mal gemerkt, dass du da warst. Ja, noch schlimmer. Der hat mich gar nicht gemerkt. Folgendes ist mir einmal passiert. Nach einem Gottesdienst kam jemand auf mich zu und sagte, Pastor, hast du was gegen mich? Ist irgendwas passiert? Ich so, nein. Ja, du bist am Sonntag einfach an mir vorbeigelaufen. Und nur weil ich dran vorbeigelaufen war, weil mein Kopf so voll war, ey, Moderation, Predigt und keine Ahnung was, ich sie nicht wahrgenommen habe. Das war der Punkt, wo sie gesagt haben, hey, okay, irgendwie stimmt was zwischen uns nicht. Und diese Situationen führen zu inneren Verletzungen, zu inneren Enttäuschungen. Und wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann wird aus einem Samen der Bitterkeit, Wurzeln der Bitterkeit, es werden Mauern entstehen, die wir um uns selber und unser Herz aufbauen und damit unser Leben eng und klein machen. Und diese Situationen berauben uns unserer Zufriedenheit. Deswegen wollen wir uns heute mit Bitterkeit auseinandersetzen. Und Bitterkeit beginnt mit einer Beleidigung oder einem Angriff, mit einer Verletzung. Und diese Bitterkeit führt zu Mauern. Aber Bitterkeit ist schwer bei einem selber festzustellen. Wir wissen immer, wer alles bitter ist. Aber wir selber nicht. Und ich hoffe, dass mit dieser Predigt der Heilige Geist euch so ein bisschen den Spiegel selber vor Augen führt, wo vielleicht Samen der Bitterkeit in eurem Leben sind. Jemand sagte mal, bittere Menschen sind wie Wolken. Wenn sie verschwunden sind, ist alles wunderschön. Denn bittere Menschen rauben die Schönheit aus jeder Segen. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns ist viel mehr gesegnet, als dass wir manchmal einfach wahrnehmen. Gott ist gut und Gott tut Gutes in unserem Leben. Und wenn es um gesunde Beziehungen geht, finde ich interessant, was wir von Ruth lesen in der Bibel. Weil sie gibt uns ein wunderbares Vorbild, wie wir uns mit Bitterkeit auseinandersetzen können und frei werden können mit Bitterkeit. Die Geschichte von Ruth ist im Alten Testament und sie ist die Schwiegertochter von Naomi und ja, sie hat einen Mann, Naomi hat einen Mann, Elimelech und die beiden leben in Israel, aber in Israel ist eine Hungersnot, also denken sie, boah, wieso sollen wir hier weiter aushalten, wir wollen Essen haben, also lass uns hier abhauen, lass uns irgendwo hingehen, wo es was zu essen gibt und sie entscheiden sich, nach Moab auszuwandern. Aber das Problem in Moab war, dass Moab ein Feindesland war. Sie haben sich entschieden, weg von dem zu gehen, Gott gesagt hat, das ist das Land, was ich euch gegeben habe. Sie entscheiden sich, aus dem Segen Gottes wegzugehen, in ein anderes Land. Dort bekommen sie zwei Kinder. Die beiden Jungs heiraten moabitische Frauen und die Frauen werden Teil der Familie. Und dann folgt ein Schicksalsschlag dem nächsten. Und zwar, Naomi verliert nicht nur ihren Ehemann, sondern beide ihre Söhne sterben. Und nachdem diese schicksalhaften Ereignisse stattgefunden haben, ist sie an dem Punkt, dass sie sagt, hey, ich will wieder zurückgehen nach Israel. Und mit diesem Entschluss nach Israel zu gehen, tritt sie vor Schwiegertöchter und sagt, ey, wisst ihr was, ich gehe zurück nach Israel, seid mir sicher, ich bin so alt, ich werde keine Kinder mehr bekommen, also braucht nicht zu warten, bis ich Kinder kriege und ihr die heiraten könnt. Deswegen bleibt hier, ich gehe nach Israel und vielleicht findet ihr hier in eurem Land oder eurem Land irgendwelche Männer, die euch heiraten wollen. Und Orpa, eine der Schwiegertöchter hieß Orpa und Orpa so, awesome, ich bleib hier, viel Spaß, ihr könnt gerne auf Wanderschaft gehen. Und Ruth sagt, nein, ich werde nicht hier bleiben, sondern ich werde mit dir gehen. Ruth 1, Vers 16. Sie sagt, ich will mich nicht von dir trennen, Ruth. Wo du hingehst, da will auch ich, Naomi, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und nach diesem Statement versucht Naomi nochmal und sagt, hey, bist du wirklich sicher? Willst du wirklich mit mir kommen? Überleg dir das nochmal. Und was sich so anhört wie, boah, die muss ja echt besorgt sein, die Naomi, um ihre Ruth. Weil es muss ja echt gefährlich sein, weil sie ist aus Moab und dahin zu kommen. Aber wenn wir den Text genau anschauen, dann ist der Grund, warum sie versucht, ihre Schwiegertochter zu überreden, nicht ihre große Fürsorge für Ruth, sondern eigentlich etwas anderes. Wir lesen nochmal weiter. Vers 19, die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Ist das wirklich Naomi, fragten die Frauen. Und hier erkennen wir, warum Naomi nicht ihre Schwiegertochter mitnehmen wollte. Weil automatisch mit dem Mitbringen der Schwiegertochter würde klar sein, wo war Naomi die ganze Zeit? Sie hat sich bewusst gegen den Willen Gottes gestellt, hat eine Entscheidung getroffen, wo alle in ihrer Stadt wussten, ey, die ist abgehauen, als es schwer war, ist zu unseren Feinden gegangen, jetzt kommt sie von den Feinden wieder. Und das Erkennungsmerkmal ist die moabitische Schwiegertochter Ruth. Und deswegen war sie so bestrebt, ey, nee, komm nicht mit, bleib lieber hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das aus meinem Leben, dass du irgendwelche Dinge getan hast und wo du wünschtest, ey, ich hätte besser die Entscheidung nicht getroffen. Aber mit dieser Entscheidung kommen Konsequenzen, die man vielleicht nicht verbergen, verstecken kann. Und wir versuchen oft dann irgendwie diese Konsequenzen zu verstecken, damit wir nicht schlecht dastehen. Und so ist es auch bei Naomi gewesen. Sie hatte versucht, es zu verstecken, konnte es aber nicht verstecken, weil Ruth ganz klar die Entscheidung getroffen hat. Ich folge nicht einfach dir als Schwiegermutter, sondern ich folge dir, weil ich mich entschieden habe, den Gott Israels zu folgen. Dein Volk ist mein Volk. Das ist kein fremdes Volk mehr. Ich werde mit dir gehen. Und dann geht es weiter. Wie reagiert Naomi? Weil es erregt Aufsehen. Es ist genauso, hey, du warst schon lange nicht mehr in der Kirche, dann kommst du nach ein paar Monaten wieder und sagst, ey, cool, dass du da bist. Wo bist du gewesen? Und manchmal ist es so, ey, ich möchte nicht darüber reden. Und genau die gleiche Situation. Und sie ist an einem Punkt und Naomi sagt dann folgendes, Vers 20, nennt mich nicht mehr Naomi, erwiderte diese, nennt mich Mara. Mara bedeutet bitter, denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? Ich glaube, es ist ein Unterschied, eine Situation zu haben, wo man sagt, ey, das hat mich echt sauer gemacht, oder zu sagen, das ist meine Identität. Ich bin bitter. Und warum ist Naomi eigentlich bitter? Sie hat sich gegen den Willen Gottes entschieden, indem sie nach Moab geflüchtet ist. Das Leben verlief nicht so, wie sie erhofft hatte. Und trotzdem, sie kommt zurück, nicht mit einem wie der verlorene Sohn, der Mist gemacht hat. Der verlorene Sohn kommt zurück und sagt, hey, tut mir so leid und Vater, lass mich irgendeiner von deinen Sklaven sein. Aber sie kommt zurück und sagt, was fällt Gott eigentlich ein, mich so im Stich zu lassen, obwohl sie sich gegen den Plan Gottes entschieden hat? Und so können wir genauso sein, dass wir schlechte Entscheidungen treffen und dann Gott dafür die Schuld geben. Wir entscheiden uns gegen das, was Gott gesagt hat und hinterher kommen wir zurück und sagen, Gott war nicht gut zu mir, er hat mich im Stich gelassen. Nein, du hast dich entschieden. Ja, Gott hat dich nicht dazu gebracht, die Warnzeichen der Beziehung zu ignorieren. Gott hat dich nicht dazu gebracht, deinen Standard für Beziehung zu senken. Deine besten Freunde haben dich vor der Beziehung gewarnt, aber unser verbittertes Herz gibt Gott die Schuld dafür. Bitterkeit wird dich aber nicht zu dem Ort bringen, an dem du eigentlich leben möchtest. Bitterkeit ist unattraktiv. Bitterkeit ist unsexy. Ich habe noch niemanden getroffen, der eine Liste gemacht hat, hey, mein Traumpartner, ich wünsche mir, mein Traumpartner ist groß, blond und richtig verbittert. Wow, das wünsche ich mir. Das ist meine Top 3. Nein, weil Bitterkeit nicht attraktiv ist. Bitterkeit verdrängt die Segnung Gottes, verdrängt und vertreibt jeden Partner und vertreibt die engsten Menschen um uns herum. Und viele von uns müssen wirklich aufpassen, dass Bitterkeit keine Wurzel in unserem Leben schlägt und dadurch viele um uns herum vergiftet. Und ich spreche darüber, weil Bitterkeit schon so viele Beziehungen zerstört hat. Bitterkeit wird sichtbar, wenn Beziehungen schwer werden. Wenn alles gut ist, ist easy. Sobald es schwierig wird, wird sichtbar, was in deinem Herzen ist. Und manchmal können wir nichts für unsere Umstände, aber wir können uns immer entscheiden, wie wir auf unsere Umstände reagieren. Wir können Verantwortung übernehmen für die Umstände und für unser Leben. Aber wenn ich bitter werde und mich angegriffen von Gott und anderen Menschen fühle, wird mein Leben nicht besser, sondern mehr und mehr bitter. Und es ist nicht die Bitterkeit von Naomi, die die Veränderung bringt, sondern das, was wir sehen in der Story, ist, dass die Vergebung, die Treue und die Hingabe von Ruth den großen Unterschied machen in dieser Geschichte. Aber was sind Samen der Bitterkeit? Was sind Samen der Bitterkeit? Ich glaube, der erste Samen der Bitterkeit ist Herzschmerz. Der erste Samen ist Herzschmerz. Bitterkeit beginnt in vielen von uns, wenn wir Herzschmerz erleben. Und Herzschmerz würde ich beschreiben, nicht, dass es etwas ist, eine Trauer von etwas, was ich besessen habe, sondern Herzschmerz ist dort, wo ich ein Verlangen habe nach etwas, was ich noch nicht bekommen habe. Also ein unerfüllter Wunsch. Zum Beispiel, ich habe mir einen Partner gewünscht und jetzt bin ich fast 40 und habe immer noch keinen Partner. Dieser Herzschmerz. Oder ich habe mir Kinder gewünscht. Und ich habe immer noch keine Kinder. Ein Schmerz, der da ist, wegen etwas, nachdem ich mich sehne und immer noch nicht bekommen habe. Und wenn ich mir Beziehungen anschaue und beobachte, was Menschen Sicherheit und Selbstbewusstsein mehr als alles raubt, dann ist es, wenn wir keine gesunde Beziehung zu unserem Vater hatten. Und viele wissen es nicht, aber ich glaube, dass wir jede Menge Leute haben, die eine Vaterwunde in sich tragen. Und wir benutzen das Wort oft so Vaterwunde, um uns um Leute lustig zu machen. Aber ich glaube, wir alle haben irgendwo etwas mit unserem Vater erlebt und haben eine Sehnsucht in unserem Herzen nach einer Beziehung, nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung von meinem biologischen Vater. Was ist eine Vaterwunde? Es ist ein Bereich in meiner Seele, wo ich Vernachlässigung, Ablehnung, Missbrauch, emotionale Kälte oder das Fehlen einer positiven väterlichen Präsenz erlebt habe. Und ich glaube, dass viele hier in diesem Raum davon betroffen sind. Was viele nicht wissen, ist, dass diese Wunden, diese Vaterwunden Auswirkungen auf alle unsere Beziehungen haben. Denn ich habe nie das bekommen, wonach ich mich gesehnt habe. Ich habe nie die Erfüllung bekommen. Das, was ich tue, ist automatisch, es irgendwo anders zu suchen. Und es gibt verschiedene Arten von Väter und ich möchte euch einfach nur mal ein paar Beispiele geben. Aber ich glaube, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und für einige sind das verschiedene Dinge. Ich glaube, das erste Vaterbild, mit dem wir rumlaufen, ist der abwesende oder der tragische Vater. Das sind die Väter, die nie da waren. Vielleicht durch einen frühzeitigen Tod, vielleicht ist dein Vater früh verstorben. Auch wenn deine Mutter dir immer wieder schöne Dinge und Erlebnisse mit ihm erzählt haben, war er trotzdem nicht da. Vielleicht war auch nicht da, das ist kein Spiel, weil sie Beziehungen, um Anerkennung und Bestätigung zu bekommen. Versuchst immer zu gucken, ist mein Partner happy mit mir? Bin ich gut genug? War es in Ordnung? Wünschst du dir irgendwas anderes und du vernachlässigst dich selber, um irgendwie deinen Partner zu begeistern? Vielleicht hattest du auch einen weichen Vater gehabt. Er hat dir nicht beigebracht, nach Überzeugung zu leben, für etwas zu stehen, klare Werte in deinem Leben zu haben und hat dir verpasst, Stärke zu vermitteln und Sicherheit zu geben. Und jedes Mal, wenn jetzt ein Konflikt in Beziehungen auftritt, was passiert ist, weil du diese Stärke nicht hattest, du trittst zurück. Und das ist zu heftig für mich. Nee, ich gehe lieber, hey, dann trenne ich mich lieber. Weil du Sorge hast und nicht gelernt hast, auch Stärke zu zeigen und dass es nichts Einschüchterndes sein muss. Oder der fantastische Vater, der Patriarch. Und ich muss sagen, wenn ich an meinen Vater denke, dann muss ich automatisch daran denken. Ich meine, mein Vater, meine Eltern haben 7 Kinder bekommen, 7 Jungs. Ich habe 2 Mädels, das reicht mir schon, das war Limit. Meine Frau hat mal gefragt, hey, könntest du dir noch vorstellen? Ich so, nein, 2 ist super. Super, und wenn ich dann denke, 7 Kinder, dazu hat er noch, während wir klein waren, 2 Häuser gebaut. Nebenbei er noch Vollzeit arbeiten war als Polizist mit Nachtschicht und all das Ganze und versucht dann irgendwie da zu sein, war ehrenamtlich sehr stark engagiert in der Kirche, im Lobpreisteam und Kleingruppe und all das Ganze, wenn du all das siehst, denkst du so, alter Schwede, ich weiß gar nicht, wie das gemacht hat, ohne in der Klapsmühle zu landen. Bei mir reicht es. Und so kann es sehr einschüchternd sein, wo du denkst, ey, das werde ich nie erreichen, das ist unerreichbar. Und ich weiß nicht, wie dein Vater war, egal, tragisch, schrecklich, hart, weich, fantastisch. Dein irdischer Vater ist nicht zu vergleichen mit unserem himmlischen Vater. Und dennoch ist deine Perspektive von Gott immer geprägt von deiner Perspektive zu deinem irdischen Vater. Und deswegen ist unsere Reaktion, dass wir entweder von unserem irdischen Vater etwas projizieren auf Gott und sagen, ja, so war mein Vater hier, also muss Gott auch so sein. Oder dass wir sagen, weil mein Vater so war, will ich mit diesem Vater Gott nichts zu tun haben. Also wir lehnen Gott ab. Ich glaube, wir sind oft verbittert in unseren Beziehungen, weil wir Wunden in unserem Herzen haben, mit denen wir uns nicht auseinandergesetzt haben. Und wir gehen durch das Leben und haben Sehnsüchte in unserem Herzen und Wunden in unserem Herzen und versuchen es durch andere Menschen zu stillen oder zu heilen. Aber kein Mensch kann uns das schenken, was wir wirklich brauchen. Genau das ist auch der Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Ein Auftrag war, dass er Wiederherstellungen in unser Zuhause reinbringt, in unsere Familien. Malachi 3, Vers 24. Malachi ist der einzige italienische Prophet in der Bibel. Malachi, here we go. Also Malachi 3, Vers 24 oder Malachi. Ich habe gemerkt, es ist ein bisschen hier zu seriös geworden. Ich wollte euch mal ein bisschen zum Lachen bringen, okay? Malachi 3, Vers 24. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Mit anderen Worten, wenn Jesus kommt, wird er Versöhnung und Wiederherstellung von Beziehungen in Familien bringen. Damit unser himmlischer Vater uns in unserer Vaterwunde begegnen kann. Jesus tritt also auf und sagt Folgendes, Johannes 14, Vers 18. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und das Mindset eines Waisen zeigt sich in so vielen Herzen von Menschen, denn es vermittelt das innere Bild, ich bin es nicht wert, ich reiche nicht aus, keiner liebt mich, ich habe versagt, ich habe es nicht verdient. Ich habe vergessen, was Gott eigentlich in meinem Herzen tun möchte. Vielleicht war dein Vater super und du hast eine mega Beziehung, aber er ist nicht zu vergleichen mit unserem himmlischen Vater. Was hat Jesus gesagt? Johannes 14, Vers 6 und 7. Jesus sagte zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und manche lesen die Perspektive und sagen, hey, war ja klar, das ganze Christentum sehr exklusiv hier und was für ein Standard. Aber wir sollten diese Verse nicht durch die Brille von Exklusivität lesen, sondern durch die Brille von Beziehung. Jesus möchte uns helfen, eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater zu haben. Interessant ist, dass wir in Kirchen oft über den Heiligen Geist sprechen. Wir sind eine Pfingstgemeinde, das heißt, ich liebe den Heiligen Geist und wir glauben, dass der Heilige Geist immer noch hier auf dieser Erde ist und wirken möchte, unser Leben verändern möchte. Wir reden viel über Jesus. Wir feiern bald Ostern und das, was Jesus für uns getan hat. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er schenkt uns Vergebung, aber manchmal fällt der himmlische Vater irgendwie so runter. Oft, weil wir selber keine gute Beziehung zu unserem Vater hatten und deswegen fällt es uns schwierig. Aber der Heilige Geist, folgendes, der Heilige Geist führt uns zu Jesus. Und Jesus möchte uns zum Vater führen. Das ist sein Auftrag. Was wir oft übersehen ist, dass unsere Vaterwunde eine Mauer aufbauen zu unseren Beziehungen, zu unserem himmlischen Vater. Wir projizieren so viel auf Gott. Gott, warum warst du nicht da? Warum hast du das passieren lassen? Warum hast du mich verurteilt? Aber wir verdrehen es. Wir sollten Gott nicht durch die Linse unseres irdischen Vaters sehen, sondern unseren irdischen Vater durch die Linse unseres himmlischen Vaters sehen, dass wir vergeben können, loslassen können. Gott, du bist heilig, du bist unfehlbar, du bist gnädig, du bist allmächtig, du vergibst mir, damit ich Vergebung weitergeben lassen kann. Und als Jesus uns das Beten beigebracht hat, begann er nicht dazu zu sagen, ey, awesome Typ im Himmel. Er sagte, aber Vater. Auch wieder, weil Jesus uns helfen wollte, Gott als Vater zu erleben. Und nicht nur als distanzierter Vater. Das Wort aber ist Papa ist sehr persönlich, dass wir Gott wirklich als persönlichen Gott erleben. Denn beim Gebet geht es nicht um Punkte abzuarbeiten und Informationsaustausch, also ob Gott keine Ahnung hat, was in unserem Leben passiert, sondern es geht um Beziehung zu unserem Vater. Und viele von uns dürfen ganz neu lernen, diesen Weg neu zu beschreiben, von Jesus zum Vater. Denn der Sohn, Jesus, vergibt dir deine Schuld. Aber es ist der Vater, der dich von der Zerbrochenheit der Schuld heilen möchte. Und ich glaube, deswegen gibt es viele Christen, denen vergeben worden ist und die safe in den Himmel kommen, aber sie leben auf der Erde mit ganz viel Zerbrochenheit, denn sie bleiben bei Jesus stehen und gehen nicht zum Vater. Aber Jesus möchte uns den Vater zeigen, denn der Vater möchte unsere Zerbrochenheit heilen. Und diese Heilung findest du nicht in einem anderen Partner oder in mehr Kindern oder in der Beförderung oder in dem Titel, du findest es nur bei deinem himmlischen Vater. Und solange meine vertikale Beziehung zu Gott nicht gesund ist, werden auch meine horizontalen Beziehungen nicht gesund sein. Wir haben also diesen Herzschmerz, dass was so ein Samen der Bitterkeit ist. Aber vielleicht betrifft dich Herzschmerz nicht, weil du sagst, hey, ich habe alles, was ich brauche. Aber vielleicht ist das, was dich betrifft, ist ein gebrochenes Herz. Etwas, was passiert ist. Du hattest etwas, was dir genommen worden ist. Und genau das Gleiche sehen wir bei Naomi und Ruth. Naomi hatte einen Ehemann, sie hatte zwei Söhne gehabt und dann wird ihr alles genommen und ihr Herz zerbricht und ein Samen der Bitterkeit kommt und wird zur Wurzel der Bitterkeit. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht geht es dir genauso, dass du etwas hattest, was dir genommen worden ist. Denn nichts tut so weh wie Beziehungsschmerz. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist zur Sicherheit hier. Ich hatte Lehrer im Chemieunterricht und Physikunterricht, die haben Experimente gemacht und die sind meistens nicht so gut gelaufen. Und weil ich das nicht testen konnte, mache ich es wie folgt. Also stell dir vor, das ist dein Herz, ja? Ich verstecke mal dein Herz hier drunter, damit es nicht schief geht. So, ne? Aber das ist oft so, dass wir unser Herz hier haben. Und das, was passiert ist, wenn das unsere Beziehungen sind, kommen Dinge, die passieren können, dass irgendwas verabredet war, aber du hast dich nicht dran gehalten. Und okay, vielleicht beim einen Mal geht es nicht kaputt, aber wenn es nochmal passiert, du hast Entschuldigung gesagt, aber es hat sich nichts verändert. Und dann sagen wir, okay, das reicht jetzt. Das hat mir wehgetan, jetzt gehe ich irgendwo anders hin und suche eine andere Beziehung. Vielleicht macht der das richtig. Und dann fängst du an in der Beziehung und merkst so, ja, das ist auf jeden Fall besser. Aber dann kam wieder was. Und denkst so, boah, immer passiert mir das. Ich suche mir immer den Falschen aus. Und das, was passiert ist, ein Herzschmerz entsteht. Und das gebrochene Herz sieht dann so aus, dass du ganz viele Teile hast. Und das, was ich glaube, ist, wie kann Gott gebrochene Herzen heilen? Ich glaube, Gott kann nur gebrochene Herzen heilen, wenn wir ihm alle Stücke geben. Oft ist es so, dass wir sagen, hey Gott, hier, die eine Beziehung war doof, kannst du hier das in Ordnung bringen? Und ich lasse sie los. Aber eigentlich sagt Gott, gib mir dein ganzes gebrochenes Herz. Da, wo dein Vater dich enttäuscht hat, da, wo du alleine warst, da, wo all das passiert ist. Gib mir all das Chaos. Und ich möchte es wiederherstellen, weil wenn du ihm nur einen Teil gibst, wirst du trotzdem mit gebrochenem Herzen rumlaufen. Dann ist vielleicht ein Teil in Ordnung, aber es ist trotzdem noch so viel Schmerz, den du in dir rumträgst. Und mein Gebet für diesen Gottesdienst, für diesen Morgen ist, dass wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir mein ganzes Herz. Wenn ein Herz gebrochen ist, das, was Gott tun möchte, ist, er möchte alle Teile haben und es alles wiederherstellen. Und das Interessante ist, dieses Wort gebrochenes Herz, das ist ein Wort, das erste Mal in der Bibel vorgekommen ist. Und ich finde es so lustig, wenn Atheisten auftreten und sagen, ich habe voll das gebrochene Herz. Hey, du bist Atheist, du zitierst gerade die Bibel. Ja, weil das ist genau das, was Gott wusste, was passieren wird in dieser Welt, werden Dinge passieren, die wehtun, die mein Herz zerbrechen lassen. Und Gott sagt genau in diesem Moment, Psalm 34, Vers 18, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und das, was du lernen darfst, ist Folgendes. Oft denken wir, wenn Leid passiert, dass wir Dinge passieren und wir sind sauer auf Gott. Gott, warum hast du es zugelassen? Aber eigentlich, was dieser Vers sagt, ist, wie der Psalmist auch gelernt hat, du brauchst nicht sauer auf Gott sein, sondern Gott lädt dich ein, sei sauer mit mir. Ich bin genauso traurig, dass es schiefgegangen ist. Ich bin genauso traurig, dass es dir wehgetan hat. Ich bin genauso traurig. Und diese Perspektive zu ändern, dass unsere Wut nicht auf Gott ist, sondern unsere Wut mit Gott ist, weil Gott genauso leidet, denselben Schmerz spürt. Und da müssen wir hinkommen. Nicht sauer auf Gott, sauer mit Gott, weil er möchte dir nah sein in deiner Zerbrochenheit. Und was macht er mit unserem gebrochenen Herzen? Psalm 147, Vers 3. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er verbindet ihre Schmerzen und Wunden. Dieses Wort verbinden im Hebräischen ist ein wunderbares Bild, weil es ist das Bild von einer Schiene, die angelegt wird. Wenn dein Knochen gebrochen ist, kriegst du eine Schiene angelegt, damit der Knochen wieder gesund heilen kann. Das heißt, am Anfang ist es eine Einschränkung in der Beweglichkeit, aber mit dem Ziel, dass Heilung, vollständige Heilung, Wiederherstellung passieren kann. Und wie gehe ich mit Schmerz in Trennung, mit Schmerzentscheidung, wie gehe ich damit um? Ich gebe Gott alle Teile meines Lebens, aber eigentlich fängt es viel früher an. Ich leugne nicht länger den Schmerz. Manchmal gehen wir durchs Leben und ignorieren es einfach. Ach, das war gar nicht so schlimm. Ach, das passt schon. Ach, habt ihr schon losgelassen. und wir ignorieren das. Aber wenn ein Knochen gebrochen ist und gerade wenn es um Herzschmerz geht, wenn du ein gebrochenes Herz hast, das macht was mit dir. Wenn du einen gebrochenen Arm, stell dir vor, mein Arm wäre gebrochen, der Knochen wird so richtig schön raushängen. Und ich würde dir so stehen und du sagst, hey Stefan, alles in Ordnung. Oh, nö, passt schon, alles in Ordnung. Nee, du hast Schmerzen. Du brauchst es nicht ignorieren. Man hört das, wer etwas zerbricht. Ich habe früher Fußball gespielt und während einem Spiel wurde bei einem Mitspieler von mir Schien- und Wadenbein gebrochen. Ich kann mich immer noch an das Geräusch auf dem Platz erinnern, als es Knack gemacht hat. Und er hat geschrien. Aber stell dir vor, wir aufgeschrien, gar kein Problem, alles in Ordnung. Aber oft sind wir so, dass wir selber unser Herz verbinden, passt schon, geht schon irgendwie. Und Gott sagt, nein, ignoriere diesen Schmerz nicht, leugne ihn nicht. Nimm all das und bring es zu mir. Schmerzen sind nämlich eigentlich ein Warnzeichen Gottes für uns, dass etwas nicht stimmt. Ein Psychologe hat einmal über den Schmerz einer Trennung gesprochen. Und was spannend war für die Psychologen bei der Untersuchung von Menschen mit Trennungsschmerz in Beziehungen, dass das Gehirn die gleiche Aktivitäten aufwies wie bei Drogenabhängigen, wenn sie auf Entzug sind und einen neuen Schuss brauchen. Das bedeutet, wenn jemand mein Leben verlässt, mit dem ich verbunden war, wenn Tod, Verlust, Scheidung oder sonst was passiert, dann reagiert unser Gehirn darauf wie bei einem Drogenabhängigen auf Entzug. Ich möchte das wiederhaben. Das muss uns bewusst sein, denn ich glaube, noch niemand hat gebrochenes Herz mit einem Drogenabhängigen verglichen. Aber hier einige praktische Tipps, was wir tun können, wenn wir ein gebrochenes Herz haben. Das erste habe ich schon gerade gesagt, ignoriere den Schmerz nicht, sondern nimm es wahr und such dir Hilfe. Die beste Art und Weise, für den Rest deines Lebens mit einem gebrochenen Herzen rumzulaufen, ist einfach zu ignorieren, einfach weitermachen. Aber ein Punkt, um Heilung zu finden, ist, red drüber. Red mit einem Freund drüber, such dir einen Therapeuten, such dir einen Seelsorger, aber bleib nicht allein. Behalte es nicht für dich, sondern gib es weiter, sprich darüber. Das Zweite ist, hör auf, deinen Partner zu vergöttern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn gebrochene Herzen da sind, gebrochene Beziehungen da sind. Denn ansonsten wirst du nicht darüber hinwegkommen, wie bei dem Drogenabhängigen, okay? Die Vergangenheit sieht immer so viel besser aus. Sobald du den Job gekündigt hast, war es ja erstmal leichter. Jetzt hast du einen neuen Job, die ersten Schwierigkeiten kommen auf, denkst so, so schlecht war der alte Job auch nicht. Oder in Beziehung. Boah, ey, wenn Schluss ist, das, was ich mache, ist, ich gucke erstmal auf Insta. Ey, was macht der gerade? Was passiert da gerade? Wir werden voll die Stalker in Beziehung, wenn eine Trennung da ist. Aber Stefan, du weißt gar nicht, ey, der Urlaub, der letzte Urlaub, den wir hatten, der war awesome. Wir waren am Strand, Sonnenuntergang, wir haben gekuschelt und es war wunderbar. Aber was du ignorierst, ist, dass am Flughafen auf dem Weg in dem Urlaub ihr so einen Streit hattet, dass ihr den ganzen Flug über nicht miteinander geredet habt. Aber in unserem Kopf verherrlichen wir die Vergangenheit. Wir blenden das Negative aus und alles war wunderbar. Deswegen sagen Psychologen Folgendes, wenn es um den Herzschmerz geht, ist, dass wir nicht bei der halben Wahrheit stehen bleiben, sondern dass wir eine Liste machen. Wenn du dich getrennt hast von deinem Partner, mach eine Liste, warum dieser Partner und diese Beziehung nicht gut von dir war. Und wenn dann wieder die Emotionen kommen, boah, irgendwie vermisse ich ihn, was so, so wie sie mich behandelt hat, war sowas von asozial. Das hat mir so weh, die hat mir all meinen Mut genommen, all meinen Selbstwert mitgenommen. Sie hat mich ständig angelogen, ständig betrogen. Und wenn du dann die Liste hast, ist so, okay, ich brauche diesen Schuss nicht mehr. Ich kann frei davon sein. Hör auf, deinen Ex zu vergöttern. Das Dritte ist, hör auf, den Prozess zu definieren. Hör auf, den Prozess zu definieren. Jeder weiß, wenn man eine Schiene oder einen Gips an einen gebrochenen Knochen anlegt, dann braucht es Zeit für Heilung. Und genauso ist es mit einem gebrochenen Herzen. Viele haben ein gebrochenes Herz, aber wir springen direkt in die nächste Beziehung. Aber es braucht einen Prozess, dass Heilung stattfindet. Jesus begegnet dir in diesem Schmerz und ein himmlischer Vater heilt dein Herzschmerz und heilt die Vaterwunde und möchte Heilung bringen. Aber Heilung braucht Zeit und geht nicht über Nacht. Wir brauchen Beschränkung für eine gewisse Zeit. Das Schlechteste, was du machen kannst nach einem gebrochenen Herzen, ist direkt in die nächste Beziehung reinzuspringen. Vielleicht kann das Lobpreisteam schon nach vorne gehen. Und das, was Gott eigentlich tun möchte, ist Folgendes. Das ist ein ziemlich altes Buch von meinem Schwiegervater. Und wie man sieht, also die Seiten sind nicht mehr so ganz fest aneinander. Und das, was man tun muss, wenn man dieses Buch irgendwie retten möchte, ohne dass dann alle Seiten irgendwie verloren gehen und irgendwo verteilt sind und man sie nicht wiederfindet, ist, dass man dieses Buch zu einem Buchbinder bringt. Und der Buchbinder bindet das Buch wieder zusammen. Und ich finde dieses Bild wunderbar für unsere Beziehung, weil wir haben ein Leben. Und manchmal passiert es, dass Situationen passieren, Episoden passieren und nicht mehr alle Seiten beieinander sind. Und wenn wir dieses Buch nicht zum Buchbinder bringen, haben wir vielleicht überall irgendwo eine Seite liegen, aber es ist nicht mehr vollständig. Und das, was passieren muss bei dem Buch Binder, ist, das Buch zusammenzubinden und zusammenzuhalten, steht auch für unsere Beziehung. Ich glaube, dass wir oft Verbindung suchen mit einem Partner und hoffen, dass der alles wieder in Ordnung bringt. Der letzte war so schlecht, ich hoffe, der ist jetzt besser. Aber eigentlich, das, was wir tun sollten, ist, den himmlischen Vater erlauben, in unser Leben hineinzukommen, unser Leben wieder zusammenzubinden. Das Interessante ist, das Wort Religion ist eigentlich ein sehr interessantes Wort. Wir haben eine negative Konnotation, also wir verbinden das mit Negativität, Religion. Aber eigentlich, der ursprüngliche Gedanke von Religion, dieses Wort Religion im Ursprünglichen, bedeutet zurückbinden, zusammenbinden. Und der Gedanke war wie folgt: Ich brauche wieder eine Beziehung, eine Verbindung zu meinem Schöpfer. Das ist eigentlich Religion. Ein Abwenden von mir, hinwenden zu Gott, dass er mein Leben wieder zusammenbindet. Und die Bibel drückt es wie folgt aus Kolosser 1, Vers 16. Wir sind durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Meine Heilung, meine Wiederherstellung ist nicht in der nächsten Beziehung. Meine Wiederherstellung von meinem Herzen ist, wenn ich Gott einlade, in mein Leben hineinzukommen. Und all das, was verloren gegangen ist, alles, was lose geworden ist, wiederherzustellen, all die gebrochenen Teile zu nehmen und zu sagen, Gott, ich gebe dir all das. Aber dann ist die Frage, wann weiß ich, dass ich bereit bin für die nächste Beziehung? Wann weiß ich, dass mein Herz geheilt ist? Ich glaube, der erste Punkt ist, du brauchst keine Beziehung, du möchtest eine Beziehung. Ich bin nicht desperate, aber ich möchte eine Beziehung. I'm ready. Zweiter Punkt ist, du siehst deine Fehler, nicht nur ihre Fehler. Wenn das Herz gebrochen ist, ist alles der Schmerz ist nach außen. Aber in jeder Beziehung gibt es zwei Teile und beide Teile haben Verantwortung. Das dritte ist, du kannst über diese Person reden, ohne emotional zu werden. Ich weiß nicht, wie deine Emotionen gerade sind. Wut, Zorn, Schmerz, Trauer. Worüber ich nicht ohne Emotionen reden kann, das kontrolliert mich. Wenn du immer noch wütend und sauer bist, dann kontrolliert dich diese Beziehung. Und der Spruch trifft zu, verletzte Menschen verletzen Menschen. Aber wenn dein Herz heil ist, dann kannst du darüber sprechen, über den Schmerz, über die Enttäuschung, über die Affäre, über meine Fehler. Das vierte ist, du kannst dich über das Glück anderer freuen. Denn wenn du bitter bist, wirst du Dinge sagen, ah, guck mal, die haben sich getroffen, aber die passen gar nicht zusammen, wird sowieso nicht funktionieren, weil du kannst das Glück anderer nicht stehen lassen. Du wirst alles immer negativ reden, weil du kannst es nicht zulassen, dass andere glücklich sind, nur du nicht. Der letzte Punkt ist, du freust dich auf deine Zukunft. Du freust dich auf deine Zukunft. Du hast wieder Perspektive, nach vorne zu schauen. Und die Geschichte von Naomi und Ruth ist ein gutes Beispiel. Naomi entscheidet sich für Bitterkeit, aber Ruth hat genauso ein hartes Schicksal gehabt, hat ihren Mann verloren, ihre Kinder verloren, aber jetzt in einem fremden Land hat sie die Entscheidung getroffen, nicht nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen. Und ich glaube, ein Schritt daraus, aus dem gebrochenen Herzen, ist Vergebung. Vergebung bedeutet nicht, das Geschehene zu rechtfertigen, oder zu negieren oder gut zu heißen. Es geht nicht darum, gut zu reden, wie schlecht oder hart oder abwesend dein Vater war. Wir kehren nicht unter den Teppich, sondern es bedeutet, das anzuerkennen und dann bewusst eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, trotz all diesen Schmerzen entscheide ich mich heute, diese Person zuzulassen, die mich verletzt und enttäuscht hat. Und nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil mein Leben zu kurz ist und meine Berufung zu groß ist, um mich in Bitterkeit einzuschließen. Dein Standard sollte nicht Gerechtigkeit sein, sondern Heilung, Gesundheit und Freiheit. Vergebung bedeutet, mich selber freizulassen, Heilung zuzulassen in meinem Herzen. Und genau an diesem Punkt, wo wir von Herzen vergeben, wird ein Gefangener befreit. Und dieser Gefangener bin ich selber gewesen. Warum will Gott, dass wir vergeben? Weil er uns so sehr liebt und er weiß, deine Vergebung wird vielleicht nicht die andere Person verändern, aber sie wird dein Herz heilen und dir Freiheit schenken. Vergebung verändert nicht meine Vergangenheit, aber Vergebung verändert meine Zukunft. Dass ich nach vorne schauen darf, mit Hoffnung und Mut. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß, das war jetzt nicht so ein easy Topic wie die letzte Reihe, die Bibel, wo wir einfach sagen können, okay, das ist irgendwas, was außerhalb von mir ist. irgendwas Technisches, was meinen Kopf anspricht, sondern heute geht es um dein Herz. Und ich glaube, dass Gott in unserem Herzen etwas tun möchte und heilen möchte. Während wir in das nächste Lied reingehen, wir werden einige Mitarbeiter hier stehen haben, unser Gebetsteam, Susanne, Achim und Doris, ihr könnt gerne schon rübergehen auf die andere Seite. Und wenn du merkst, hey, in dieser Predigt war etwas, was mich angesprochen hat, wo ich gemerkt habe, hey, hier ist ein Schmerz bei mir, hier ist eine Wunde da, hier ist vielleicht auch ein gebrochenes Herz. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam uns von Jesus zum Vater führen lassen. Und manchmal hilft es, darüber einfach zu sprechen und für dich beten zu lassen. Und in dem Schmerz nicht alleine zu sein. Vielleicht hilft es auch, mit jemandem zu sagen, hey, ich möchte einfach bekennen, ich vergebe meinem Vater. Ich vergebe meiner Ex. Ich vergebe. Vielleicht hilft es einfach, auszusprechen an diesem Team. Und sie sind vertrauenswürdig und sind echt der Hammer. Deswegen kannst du dich gerne ihnen anvertrauen. Und sie stehen da hinten in der Ecke, damit wir alle konzentriert sind auf dem Worship und Gott anbeten. Aber dass da einfach Privatsphäre herrscht. Aber nimm diese Gelegenheit wahr, dass es nicht einfach bei dieser Information bleibt. Denn ich glaube, Gott möchte etwas in unserem Herzen verändern und Transformation bringen. Und das ist das, was wir machen wollen. Das ist genau das, was ich vorhin gezeigt habe. Wir bringen jetzt in diesem Moment in Anbetung, wir bringen jeden einzelnen Teil unseres Herzens zu Gott und beten, Gott, setz du wieder her. Das, was menschlich unmöglich ist, irgendjemandem wieder zu vertrauen, Gott, das ist bei dir möglich. Und wir schauen weg von uns, weil wir sind für ihn und zu ihm hingeschaffen. Unsere Hoffnung ist nicht die nächste Beziehung. Unsere Hoffnung ist, dass Gott immer noch in Kontrolle ist, dass er mein liebender Vater ist, dass er mir vergibt, er mir die Kraft gibt und dass ich mit dieser Einstellung, mit Hoffnung und Zukunft nach vorne gehen kann und ich Vergebung aussprechen kann. Ich kann loslassen, damit ich nicht länger zurückschaue, sondern nach vorne in die Zukunft, die Gott für mich hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du auch heute Morgen hier bist und dass du sagst, du möchtest uns den Vater zeigen. Deswegen, Vater, ich danke dir, dass du uns heute begegnest, in unserem Herzschmerz, in unserem gebrochenen Herzen. Du sagst, du bist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und Gott, wir wollen heute Morgen total offen, authentisch hier stehen. Wir sind keine perfekten Christen, wir sind keine perfekte Kirche. Gott, das Leben hat uns getroffen, hat uns verletzt, hat unser Herz verletzt. Und Gott, wir sind heute Morgen hier und wir kommen zu dir, himmlischer Vater, um Heilung zu empfangen, um dir zu begegnen. Um ein neues Leben zu leben, ein Leben voller Hoffnung und Zukunft. Im Namen von Jesus. Amen.